Auslegung der Heiligen Schrift von Johannes Calvin. Der Kolosserbrief. Dieser Kommentar trägt den Titel. Schlussworte. Kolosser 4, die Verse 10 bis 18. Es grüßt euch Aristarchus, mein Mitgefangener, und Markus, der Vetter des Barnabas, über welchen ihr schon Weisung empfangen habt, damit ihr ihn aufnehmt, wenn er zu euch kommt, und Jesus, der da heißt Justus. Aus den Juden sind diese allein meine Gehilfen am Reich Gottes und sind mir ein Trost geworden. Es grüßt euch Epaphras, der einer von den Euren ist, ein Knecht Christi Jesu, der alle Zeit ringt für euch in seinen Gebeten, auf dass ihr dasteht vollkommen und erfüllt mit allem, was Gottes Wille ist. Ich gebe ihm Zeugnis, dass er große Mühe hat um euch und um die zu Laodicea und zu Hierapolis. Es grüßt euch Lukas, der Arzt, der Geliebte und Demas. Grüßet die Brüder zu Laodicea und die Nympha, und die Gemeinde in ihrem Hause. Und wenn der Brief bei euch gelesen ist, so sorget, dass er auch in der Gemeinde zu Laodicea gelesen werde und dass ihr den von Laodicea leset. Und saget dem Archippus: Siehe auf das Amt, das du empfangen hast in dem Herrn, dass du es ausrichtest. Mein Gruß mit meiner des Paulus Hand. Gedenket meiner Ketten. Die Gnade sei mit euch. Hieraus ist klar, dass andere zu Paulus gekommen sind, nachdem er nach Rom gebracht worden war. Es ist glaubhaft, dass die Feinde sich zuerst bemüht haben, alle Frommen abzuschrecken, ihm zu helfen, aus Furcht, seine Gefahr teilen zu müssen. Diese Abschreckung hat eine Zeit lang gewirkt. Danach haben einige Mut gefasst und alles verachtet, was ihnen an Schrecken zustoßen konnte. Ab Vers 10 lesen wir dann: Damit ihr ihn aufnehmet. Einige Handschriften haben die Befehlsform "nehmt auf". Das ist aber falsch. Paulus drückt nämlich die Art des Auftrags aus, den die Kolosser empfangen hatten. Es handelte sich dabei um eine Empfehlung des Barnabas oder des Markus, wobei das zweite wahrscheinlicher ist. Das Griechische hat den Infinitiv, der aber so übersetzt werden muss, wie ich angenommen habe. Wir sollen beachten, wie eifrig sie gewesen sind, ihr Zeugnis abzulegen, damit sie die rechtschaffenden Männer von den falschen Brüdern, von Schwindlern, Betrügern und den vielen Landstreichern unterscheiden könnten. Diese Sorge ist auch heute mehr als nötig. Sei es, dass bewährte Lehrer kühl aufgenommen werden, sei es, dass leichtgläubige und törichte Menschen allzu ungehindert den Betrügern ausgesetzt sind. Ab Vers 11 dann: Diese allein sind meine Gehilfen, das heißt, aus den Juden. Die anderen, nämlich die aus der Vorhaut, nennt er später. Paulus gibt zu erkennen, dass nur wenige Juden in Rom sich als Gehilfen für das Evangelium bewährten. Ja, vielmehr war das ganze Volk Christus feindlich. Indessen versteht er unter den Gehilfen nur solche, die die für die Ausbreitung des Evangeliums notwendigen Gaben in vollem Maße besaßen. Wo aber war Petrus zu dieser Zeit? Sicherlich hat Paulus ihn hier entweder unverdient oder zu Unrecht übergangen. Oder die Fabeln, die behaupten, er sei damals in Rom gewesen. Er nennt das Evangelium das Reich Gottes, denn es ist das Zepter, mit dem Gott über uns regiert. Und das Mittel, durch das wir in das ewige Leben aufgenommen werden. Aber über diese Redensart an anderer Stelle mehr. Vers 12. Der allezeit ringt. Das Beispiel eines guten Hirten, den die räumliche Entfernung keineswegs verleitet, seine Gemeinde zu vergessen, vielmehr die Sorge für sie über das Meer mit sich trägt. Auch ist die Kraft des Gebetes zu beachten, die in dem Wort Ringen ausgedrückt wird. Obschon der Apostel hier die heftige Leidenschaft bezeichnen wollte, so ermahnt er zugleich die Kolosser, die Gebete ihres Hirten nicht für nutzlos zu halten. Vielmehr sollten sie diese für eine Hilfe erachten, über die sie keine Unlust empfinden dürfen. Endlich sollen wir aus diesen Worten den Schluss ziehen, dass die Vollkommenheit der Christen darin besteht, sich völlig an den Willen Gottes zu halten und von anderswoher keinen Rat für ihr Leben zu begehren. Ab Vers 14 dann: Es grüßt euch Lukas. Ich stimme denen nicht zu, die unter Lukas den Evangelisten Lukas verstehen. Ich meine, dass er bekannter gewesen ist, als dass er einer solchen Vorstellung bedürft hätte, auch durch einen besser klingenden Zusatz kenntlich gemacht worden wäre. Sicherlich hätte Paulus ihn seinen Mithelfer oder wenigstens seinen treuen Begleiter und Kampfgenossen genannt. Ich vermute aber, dass er damals abwesend war und ein anderer Lukas durch den Zusatz der Arzt von jenem unterschieden wird. Jedoch streite ich nicht darüber, als sei ich der Sache gewiss, sondern trage nur meine Vermutung vor. Demas, den er erwähnt, ist ohne Zweifel derselbe, über den er später klagt, dass er ihn verlassen habe. Wenn er von der Hausgemeinde der Nympha redet, so wollen wir darauf denken, dass in dieser Familie uns das für alle christlichen Familien geziemende Vorbild gegeben wird. Wir sollen kleine Gemeinden sein. Daher soll jeder wissen, dass ihm diese schwere Aufgabe auferlegt ist, seine Familie in der Furcht des Herrn zu erziehen, sie mit der heiligen Zucht im Zaum zu halten und schließlich in ihr das Bild der Kirche zu gestalten. Vers 16. Auch in der Gemeinde zu Laodicea gelesen werde. Obgleich dieser Brief an die Kolosser gerichtet war, so sollte er doch auch unter den anderen Christen nützen. Das gilt von allen Briefen des Apostels. Zwar sind sie einmal an bestimmte Gemeinden geschrieben worden, aber weil sie die bleibende Lehre enthalten, die allen Zeiten gemeinsam ist, kommt es nicht auf ihre Anschrift an, denn es geht uns um ihren Inhalt. Man glaubt fälschlich, Paulus habe auch den anderen Brief geschrieben, den er hier erwähnt. Die geglaubt haben, Paulus habe an die Laodicea geschrieben, haben zweimal geträumt. Ich zweifle nicht, dass ein Brief an Paulus gesandt worden ist, dessen Verlesung auch den Kolossern hätte nützen können, weil ja benachbarte Städte vieles gemeinsam haben. Eine allzu grobe Fälschung war es, dass ein mir unbekannter Schwätzer unter diesem Vorwand es gewagt hat, einen solchen geschmacklosen Brief Paulus zu unterschieben, der dem Geist des Paulus denkbar fremd ist. Vers 17. Sage dem Archippus. So viel man vermuten darf, verwaltete dieser Archippus in der Zeit der Abwesenheit des Epaphras an dessen Statt das Hirtenamt. Vielleicht war er ein Mann, der nicht ohne Aufmunterung sein Amt mit genügendem Fleiß verwaltete. Paulus will ihm darum durch eine Ermahnung von Seiten der ganzen Gemeinde zur Besserung aufmuntern. Er hätte ihn im eigenen Namen ermahnen können, aber das übertrug er den Kolossern, damit einmal sie begreifen, sie müssten selbst ihren Hirten anspornen, wenn sie ihn lau in seinem Amt finden würden, und damit zum anderen der Hirte sich nicht weigere, sich von der Gemeinde mahnen zu lassen. Die Diener des Wortes sind mit einer außerordentlichen Macht begabt worden, die aber an die ganze Gemeinde gebunden ist. Daher müssen sie sich gelehrig zeigen, wenn sie andere richtig belehren wollen. Dass Paulus wieder seine Ketten erwähnt, zeigt, dass er große Qual leidet. Er gedachte der menschlichen Schwäche und fühlte ohne Zweifel einige ihrer Stiche in sich. Weil er so dringend darum bittet, dass alle Frommen seiner Nöte gedenken. Übrigens ist es kein Zeichen von Unglauben, wenn er die vom Herrn bestimmten Hilfen von allen Seiten herbeiruft. Die eigenhändige Unterschrift zeigt hier wie an anderen Stellen, dass schon damals untergeschobene Briefe im Umlauf waren, sodass es nötig war, einem Betrug entgegenzusetzen.